In der Küche aber traf Emil Kubinke nochmal auf Hedwig, die sich gerade zum Reinemachen aus den Winkeln Besen, Handfeger und Müllschippe zusammensuchte und sich bückend und neigend all die Rundlichkeiten ihres Körpers verriet. Da aber beschloss doch Emil Kubinke noch einmal sein Glück zu versuchen. »Du, Hedwig«, sagte er. Er konnte sich noch nicht wieder an das Sie gewöhnen. »Na, wie ist es heute Abend?« »Das habe ich Ihnen doch schon einmal gesagt. Ich weiß ja nicht. Sie laufen Ihnen auch nach wie ein junger Hund, Herr Kubinke.« Das traf. Ach, gestern auf der Bank hatte sie ihn nur Emil genannt. Aber so ganz wollte er die Schlacht nun doch nicht verloren geben. »Und was machst du nächsten Sonntag?« fragte er. Hedwig belebte sich. »Nächsten Sonntag? Halk aus, Jang«, sagte sie. »Ach, können wir denn da nicht zusammen sein?« »Nee«, sagte Hedwig. »Nächsten Sonntag jeg mit Emmern ins Strandschlösschen tanzen. Da bin ich so lange nicht gewesen, aber sie können ja auch hinkommen, wenn sie wollen. Von 5 Uhr an sind wir immer bestimmt da. Sie werden uns schon finden.« Man wundert sich vielleicht, dass Hedwig gerade mit Emma ausging. Aber Hedwig und Emma waren dicke Freundinnen, sobald sie zusammenkamen, und gingen immer untergefasst, und es fehlte nicht viel, so küssten sie sich sogar. Dass sie hintereinander herredeten, einander kein gutes Haar ließen, sich ihre Gustav Schmelos abspenstig machten und sich gegenseitig nicht über den Weg trauten, das tat ihrer Freundschaft gar keinen Abbruch. Und unter uns: Ich habe in meinem Leben noch nicht viele Freundschaften gesehen, die auf einer anderen Grundlage ruhten als die von der dicken Hedwig und der langen Emma. Und ferner wird man erstaunt sein, woher es kommt, dass Hedwig Emil Kubinke gegenüber ihren Sinn gewandelt und den schon Verstoßenen wieder in Gnaden aufgenommen hatte. Aber dem war ja gar nicht so. Die Sache lag anders. Nein, was man auch gegen Hedwig sagen mochte: In Geldsachen war sie sehr genau. Und ihr Wahlspruch lautete von je: Wenn einer so dusselig ist und vor mir zahlen will, na denn lassen doch das Vergnügen. Und ob das nun Emil Kubinke war oder sonst wer, der sich anheischig machte, für sie zu zahlen, das war der kleinen dicken Hedwig ganz gleichgültig, wenn's nur überhaupt irgendwer war. Emil Kubinke wusste das nicht. Und er war sehr erfreut, ganz rot war er vor Freude, und Hedwig sagte noch »Adieu, Herr Kubinke« und ging mit Schrubber und Besen nach vorn. Und als Emil Kubinke, der ihr einen Augenblick nachgesehen, die Tür in der Hand hatte, da kam Menne, der sich so lange teilnahmslos verhalten hatte, an ihn herangewackelt, rieb sich an seinen Hosenbeinen und ließ sich den Kopf kraulen. Denn seit gestern Abend betrachtete Menne Emil Kubinke als zur Familie gehörig. Emil Kubinke aber nahm, freudige Erwartung voll, seine allmorgendliche Hetzjagd wieder auf. Trepp auf, trepp ab. Er war jedoch kaum aus dem Haus, als die dicke Hedwig oben das Küchenfenster aufriss, mit ihrer ganzen Fülle sich weit hinauslehnte und über den Hof rief: »Emma! Emma! Psst! Was gibt's denn?« kam es nach einer Weile zurück. »Kommst du nächsten Sonntag mit tanzen nach ein Strandschlösschen?« »Das kann schon sein«, meinte Emma. »Mit wem wissen jen?« »Mit dem kleinen Barbier, der Mensch ist zu verrückt.« »Ach, mit denen?« »Ja, ich hol dir denn ab, aber sieh, dass du so je in Viere fertig bist.« »Meine Frau ist Sonntag nie zu Hause«, sagte die lange Emma. »Na, dann kommst du«, rief Hedwig. »Und den Barbier, den können wir nachher immer noch versetzen.« »Wird gemacht«, lachte die lange Emma und klappte das Fenster zu. Und gerade als ob es der Frühling wusste, dass Emil Kubinke Sonntag nach dem Strandschlösschen gehen wollte und dass Hedwig und Emma ihre neuen Glockenhüte aus braunem Knitterstroh mit Moosröschen aufsetzen wollten und dass sie die durchbrochenen Batistblusen anziehen wollten, die sie zu Weihnachten geschenkt bekommen hatten, und die braunen Faltenröcke, gerade als ob er wusste, dass sie recht lange im Freien bleiben würden, gerade als ob er das gewusst hatte, bemühte er sich, noch alles bis dahin so schön wie möglich zu machen. Tag und Nacht war er an der Arbeit. Erst schickte er noch ein paar Mal tüchtige warme Regenschauer herab, damit alles, auch alles, plötzlich sproste und sich auftat an Büschen und Bäumen, auf Rasen und in Beeten. Und dann ließ er die Sonne kommen, warm und mild und ganz goldhell, damit sie jedes Blättchen streichelte, glättete und entfaltete, damit sie ein leichtes Grün dem jungen Laub gab und 100 Farben den neuen Blüten. Gelb den Forsythien, rosa dem Rotdorn, weiß dem Weißdorn und blau den Hyazinthen und die züngelnden Flammenfarben den Tulpen. Und jedes Blättchen rückte der Frühling zurecht, damit es so schön und behaglich in der Sonne träumen könnte. Ja, was hatte der Frühling nicht alles noch bis Sonntag zu tun? Man sollte gar nicht glauben, dass ein Einzelner das fertigbringen konnte. Da waren zuerst einmal die 4 Baumreihen die Straße entlang. Und da gab es Lindenbäume, an deren Zweige und Zweiglein ganze Fächer von goldgrünen Blättern zu setzen waren. Da gab es Ahorn, der mit Büscheln gelber Blütchen zu verzieren war, und sogar Kastanien. Ein paar Kastanien dazwischen, deren Knospen so ganz vorsichtig ausgewickelt werden mussten und deren junge Blätter in diesen Tagen so schlaff und hilflos waren, dass der Frühling schon recht sehr aufpassen musste, dass sie der Regen nicht abschlug. Und dann die vielen, vielen Rüstern, Straß auf, Straß ab. Was er mit denen für eine Arbeit hatte. Da hieß es, ganz schnell die braunen Blütchen in grünliche, flatternde Früchte umzuwandeln. Und dann erst konnte er hier und da ein paar Blätter anstecken, klein, zart und bescheiden. Und damit die Leute, die hier die Straße entlang gingen, auch wirklich an ihn glaubten, da musste der Frühling noch von weit draußen einen gelben Schmetterling herbeiholen und ihn in der Sonne so fröhlich zwischen den Straßenbahnen über den Asphalt flattern heißen, als wäre hier noch die alte, saftige Frühlingswiese von einst. Denn dass die Leute in die paar letzten kümmerlichen Vorgärten sahen, das wagte der Frühling gar nicht zu hoffen. Und doch waren an der Häuserwand sogar Fliederbüsche, die schon ganz grün waren und schon Knospen mit einem matten Schimmer von Blau zeigten. Und die kleinen, verschnittenen Hecken schienen dem Frühling gesagt zu haben, dass sie sich jetzt in der hellen Sonne ihres wirren und dornigen Gezweiges schämten, und er hatte begonnen, mit Blüten, Blättern und Blättchen es zu bemänteln. Aber das, was der Frühling hier beim Hauptquartier von Emil Kubinke und Hedwig, Emma und Pauline zu tun hatte, das war noch ein Kinderspiel gegen das, was es da draußen für ihn zu schaffen gab. Da waren die vielen angelegten Straßen mit ihren Laubwegen und überall gab es Arbeit. Da waren ein paar einsame Pappeln zwischen den Bauplätzen, zwischen den Laubenkolonien und die mussten in einen zarten grünen Schleier eingefangen werden. Da waren Obstbäume zwischen alten grauen Holzzäunen und sie musste der Frühling in weiße und rosige Korallenstöcke verwandeln. In den Gartenwinkeln hatte er Veilchen zu verstecken, dass man sie nur ahnte, nicht sah. Und auf die Sandplätze hatte er Huflattich und Ehrenpreis zu setzen. Und was hatte er gar um den See zu tun? Er hatte die Weiden, die zum Wasser hingen, in gelbe und grüne Netze zu verspinnen. Der Erlenkette hatte er einen braunroten Schimmer zu geben und einen mattgrünen Duft. Und am Rande des Wassers hatte er das Schilf sprießen zu lassen, mit scharfen Spitzchen, und darüber ein paar gelbe Dotterblumen zu öffnen. Und in den Gartenlokalen, da hatte er sich der hohen Rüstern und Kastanien und der weißen Birken ganz besonders anzunehmen, denn sie sollten doch schon grüner aussehen als die in der Straße. Ja, all das wurde dem Frühling recht schwer gemacht. Denn es war doch hier im Reiche Emil Kubinkes, im Lande von Hedwig, Emma und Pauline, nicht so wie weit draußen in Wald und Feld, wo er Schlüsselblumen, Anemonen und Löwenzahn nur so ausstreuen konnte. Oder gar wie unten im Süden, wo der Frühling aus dem Vollen wirtschaften konnte, mit Blütenreichtum, Düften und Farben. Nein, eigentlich war es doch recht kümmerlich, was ihm hier zu Gebote stand. Und desto mehr, meine ich, müssen wir anerkennen, was der Frühling alles aus diesem wenigen, diesen paar Ärmlichkeiten hervorzuzaubern wusste. Ja, ich glaube, der Frühling hatte auch die Wege zu kehren und die Fontäne aufzuschrauben, die gestrichenen Gartenstühle zu trocknen und die Kegelbahnen auszubessern. Bei allem musste er dabei sein. Er musste selbst dem Puppenspieler helfen, die Bühne aufzustellen und die Schießboden, die Würfelbuden und das Karussell. Nur auf dem hochherrschaftlichen Hof beim Gartenhaus. Da hatte der Frühling nichts zu tun. Dort vertrat ihn nämlich Herr Piesecke in Hemdsärmeln. Mit weißer Lackfarbe strich er den Apollo von Belvedere, Dante und Luther an und versöhnte ihre innerlichen Gegensätze, sodass sie alle gleich blank im Licht standen. Die staubigen Thuja- und Tannenbäumchen spritzte Herr Piesecke ab, dass sie wieder fast grün erschienen, während Frau Piesecke die Fliesenwege schrubberte. Und dann nahm Herr Piesecke höchst selbst eine große Tüte Grassamen, Tiergartenmischung, band sich Bretter unter die Füße, streute den Grassamen über den schwarzen Boden hin und trampelte auf ihm mit seinen Brettern herum wie ein Tanzbär. Und die Mädchen lagen allenthalben in den Fenstern und sahen Herrn Piesecke interessiert zu.
»Herr Piesecke, hören Sie auf mit der Arbeit«, rief Hedwig ihm zu. »Ist gleich 12 Uhr.«
Denn seit neulich Abend stand Hedwig mit Herrn Piesecke besonders gut.
»Gleich 12 Uhr?« rief Herr Piesecke hinauf und trampelte ruhig weiter. »Nee, da können noch verschiedene Menschen sterben, bis es 12 Uhr ist.«
Ja, auf dem Hof vertrat den Frühling Herr Piesecke in Hemdsärmeln. Und das war auch gut, denn sonst wäre der Frühling bis Sonntag sicherlich nicht fertig geworden. An was hatte er nicht alles zu denken? Er musste sehen, dass es nach Sonnenuntergang nicht wieder kalt würde und dass jedes Mal ein bisschen Abendrot am Himmel stand, damit auch die Menschen für morgen an ihn glaubten. Die jungen Wildenten, die drolligen gelben Watteballen, die Sonntag im Strandschlösschen das Entzücken der Kinder bilden sollten, hatte er warm zuzudecken. Und der Nachtigall da hinten bei dem Platz hatte der Frühling noch ein paar Nachhilfestunden in Gesang zu geben, damit es ihr noch viel besser gelänge, die Herzen zu verführen. Und wenn es auch bei Hedwig und dem Hilfsbriefträger Herrn Schulze solcher Mittel nicht bedurfte, so gab es doch noch einige andere Paare in der Gegend, die auf Nebendinge wie Blumenduft und Nachtigallenklage angewiesen waren, um den Mut zur Sprache ihrer Herzen zu finden. Und auch auf sie wollte der Frühling nicht verzichten. Ja, die kleine Dralle Hedwig und der Hilfsbriefträger Herr Schulze hatten sich gefunden, auf die einfachste Weise der Welt, so wie eben verwandte Seelen sich zusammenfinden. Denn als Hedwig am nächsten Tag Menne in die Abendluft führte, da hatte sich Herr Schulze, der gerade von der 9. Bestellung kam, zu ihr gesellt mit den Worten: »Fräulein, Ihr Hund hat sich wohl die Beine abgelaufen.« »Gerade so wie Sie, Herr Schulze«, hatte Hedwig erwidert. Und so waren sie, hiervon ausgehend, langsam in medias res gelangt. Um 9:30 hatte Herr Schulze sie drüben an der Ecke erwartet. Denn Hedwig hielt es durchaus nicht für schicklich, allein und nur in Männes Begleitung den Spuren des immer noch gesuchten Gustav Schmelo zu folgen. Dazu brauchte sie schon männlichen Schutz. Und da war ihr der Hilfsbriefträger Herr Schulze schon viel lieber als Emil Kubinke. Denn der wusste doch wenigstens, was er wollte. Allen sandte also der Frühling seine Grüße. Emma und Gustav Schmelo, Hedwig und Herrn Schulze. Herrn Piesecke machte er sogar zu seinem Stellvertreter. Und auch Emil Kubinke spürte den Frühling in seinem Blut, wenn er des Abends nach Geschäftsschluss auf die Straße irrte und vergebens seine Blicke nach Hedwig wandern ließ. Und wenn dann all die lustigen Paare der Quadrille an ihm vorüberwirbelten, sich suchten und zusammenschlossen, hinaustanzten und sich verloren, und er so ganz einsam zwischen all den lachenden Gesichtern umherschwankte, so sehnsüchtig, wie es nur die Jugend sein kann. Ja, dann spürte er den Frühling schon. Nur an Pauline konnte der Frühling mit seinen Grüßen nicht recht herankommen. Denn da Pauline letzthin auf dem Maskenball gewesen war, so sagte Frau Betty Löwenberg jeden Abend ihrem Mann, dass sie die ganze Woche nicht vor die Tür gekommen wäre. Und Herr Max Löwenberg musste seinen Londoner Zylinder noch einmal abbürsten. Pauline aber saß dann Abend für Abend bei Goldhänschen und bewachte dessen friedlichen Kinderschlummer, während zur gleichen Zeit Frau Betty Löwenberg vom Nerzjackett der Frau Cecilie Schlesinger zum Pariser Modellhut der Frau Julie Mannheimer überging, der ohne Zweifel um 20 Jahre zu jung für sie war. Und als der Sonntag kam und die Menschen auf die Straße gingen, da waren doch alle ganz erstaunt und sagten, dass es wirklich über Nacht grün geworden wäre. Wir aber wissen es ganz genau, dass der Frühling bald eine Woche gebraucht hatte. Und er hätte es auch in dieser Zeit kaum fertig gebracht, wenn ihm nicht seine langjährige Routine hierin zugute gekommen wäre. Tja, das war mal so ein richtiger Sonntag. Ein Tag, der so schön war, so strahlend und ungetrübt von früh an, dass ihn wochentags jeder als eine persönliche Beleidigung empfunden hätte. Die Straßen lagen lang, hell und blank, und das letzte kleine, eingegitterte Bäumchen an der Bordschwelle war mit mindestens 10 grünen, neuen Blättchen aufgeputzt. Und die Spatzen waren schon am frühen Morgen so verliebt in der Sonne, dass sie sich beinahe von der Straßenbahn überfahren ließen und erst in der letzten Sekunde zu der Jungfrau mit dem Merkurstab hinaufschwirrten, um dort weiter piepsend, schreiend und flügelschlagend durcheinander zu wirbeln. Und alle Bahnen waren von früh an voll mit geputzten Menschen. Und jeder hatte ein Kind auf dem Schoß. Und sogar vorn auf der Plattform standen die Liebespaare, ließen sich den Wind um die Nase wehen und lächelten dabei einander an. An den Ecken hatten sich junge Leute in der Sonne postiert und warteten rauchend auf Freunde, um mit ihnen hinauszuziehen. Oder andere, mit der Uhr in der Hand, standen da, keineswegs gleichgültig mit der Zigarre, und sie blickten sehnlichst Straß auf, Straß ab nach hellen Kleidern. Ob das vielleicht ihr Gang wäre, bis ihnen doch mit einmal ein frisch gewaschenes Sonntagsgesicht unter dem neuen Strohhut entgegenlächelte. Und dann kommen die Familien, etwelche in Breitformation, etwelche in Sektionskolonnen, und die blanken, knarrenden Speichen der Kinderwagen blitzen in der Sonne vor ihnen her wie die Feldzeichen vor den Kohorten. Nirgends ein Arbeitswagen, nirgends ein Geschäftsrad, der Asphalt so lang und hell und grau und nur die Wallfahrt von geputzten Menschenkindern und nur in der Sonne diese Bahnen, eine nach der anderen, die hinausstreben, angefüllt bis auf den letzten Platz. Nirgends ist eigentlich Schatten. Gerade von Südosten her fällt das Licht ein. Breit wie ein Strom zieht es zwischen den hellen Häuserreihen in den 4 Baumlinien dahin. Und nur in den Nischen der Fenster liegt so etwas wie Dunkelheit. Und nur auf dem Bürgersteig zittert das Widerspiel der ersten grünen Blättchen. Und nur wie matte, bläuliche Monde sind in regelrechten Abständen mitten zwischen den Straßenbahnschienen die Umrisse der Bogenlampen aus der Höhe hingezeichnet. Aber kein Mensch sehnt sich auch nach Schatten. Alle gehen sie so recht behäbig in der Sonne dahin, die sie so lange entbehrt haben, und Menschenkinder von den beiden Polen her, die sich eigentlich gar nichts zu sagen haben, sehen sich mit Blicken an, die sehr vielsagend sind. Und andere, die jetzt noch ganz Steifleinen nebeneinander herziehen, empfinden schon, dass es nicht immer so bleiben wird. Und selbst die würdigen Familienväter lassen ihre Augen etwas länger denn sonst auf der rundlichen Gattin und der wohlgestuften Kinderschar ruhen. Ganz im Hintergrund jedoch, da steht er selbst, der Frühling. Und er betrachtet Seiendes und Werdendes mit behaglichem Lächeln. Und er ist ganz zufrieden mit sich und er reibt sich die Hände und sagt, »Na, wie habe ich das wieder gemacht?« Und er lächelt sogar mit einem Sonnenstrahl in den Laden des Herrn Ziedorn hinein, allwo Emil Kubinke im weißen Jackett steht und mit langen Strichen die blanke Klinge um die Gesichter der Kunden führt. Und er nickt dem Ungeduldigen zu und sagt, »Warte nur bis heute Nachmittag, Emil Kubinke, bis heute Abend, da bin ich ja auch noch da.« Und dann kommt noch um 2 der letzte Kunde hereingestürzt und bedeutet, dass er nur eine Sekunde Zeit hätte, da er um 2:45 am Potsdamer Platz sein müsste. Und als er rasiert ist, besieht er sich noch 2 Minuten lang sehr genau im Spiegel, ob er auch ja schön, sauber und unwiderstehlich sei. Während doch das Fräulein aus dem Wäschelager von Tietz schon an der Normaluhr steht und mit dem Sonnenschirm auf das Pflaster pickt. Und Emil Kubinke schließt den Laden und er isst seine Portion Schweinebraten mit Gurkensalat nicht einmal auf, trotzdem das sonst seine Leibgerichte sind. Denn junge Liebe verlegt anfangs stets den Appetit. Und dann geht er so ganz langsam über den Hof fort, zwischen dem blanken Luther und dem Apoll von Belvedere dahin, und er lauscht einen Augenblick, ob er etwas von Hedwigs Küche her vernehme. Aber da alles mucksstill bleibt, schleicht er hinauf, sich umzuziehen. Oben aber, in Emil Kubinkes Kammer, brütet die warme Sonne, und man hört ordentlich, wie es vor Wärme in den Dachsparren knackt und zieht. Die Luft ist dabei ganz grau und von den tanzenden Stäubchen durchzogen. Und zudem kein Geräusch von unten her. Und kein Zwitschern eines Vogels vom Dach aus. Nur blanke Sonne, nur weiße Wände, die bunten Bildchen aus den Witzblättern, grauer Boden und die trüben, schrägen Fenster, in die der blaue Himmel und die weiße Sonne sehen. Und Emil Kubinke setzt sich auf den Bettrand, zieht seinen Koffer unter dem Bett hervor, schnürt ihn auf, guckt hinein auf seine paar Hemden, paar Kragen, den Anzug und die Bücher, stützt die Ellbogen auf die Knie und nimmt den Kopf zwischen die Hände und fängt so an zu träumen, ohne selbst zu wissen, was er träumt. Von zu Hause träumt er, von der Schule, von seinem Vater. Er sieht ein Stück Wald, in dem er einmal war, den Turnsaal, seinen ersten Chef. Er geht des Abends bei Schneegestöber spazieren. Er steht auf einer Bühne, die Geige im Arm und verbeugt sich und erblickt 1000 Hände, nur Hände, die sich ineinander bewegen. Er sieht die dicke Hedwig in ihrer Kammer, nackt bis zu den Hüften, und Herrn Ziedorn, der mit dem Zylinder bei ihr steht. Und plötzlich liegt Emil Kubinke auf dem Bett, den Kopf im Genick und den Mund halb offen, und schläft. Er weiß, dass er schläft. Er weiß, dass er eigentlich eine Verabredung hat, aber er kann sich nicht hochreißen. Es ist ihm, als hätte man ihn mit Stricken an das Bett gebunden. Ja, der Frühling, der macht schon müde. Emil Kubinke fühlt, dass er schläft. Aber immer wieder, wenn er sich ermuntern will, streckt der Sandmann die Hand aus, schüttelt ein Körnchen nach und Emil Kubinke sinkt wieder herab, wie durch gurgelndes Wasser. Und die Sonne rückt ganz herüber, marschiert immer weiter nach Westen hin. Und ihre Strahlen gehen vom Boden fort und kriechen langsam die Wand hoch, verweilen auf den Jüttners, den Heilemanns, den galanten Damen Resnitscheks, die Herr Tesch als Kunstkenner ganz besonders hoch einschätzt. Und dann kommen sie in die grauen Balken und Sparren hinein, die sich ordentlich über diesen neuen Besuch zu verwundern scheinen. Aber unten auf dem Bett liegt Emil Kubinke, der Länge lang und schnarcht. Und Hedwig in weißer Bluse öffnet ihr schmales Kammerfenster und ruft über den Hof: »Psst, Emma!« Und Emma öffnet drüben ihr schmales Kammerfenster und guckt mit ganz seifenglänzendem Gesicht darüber. »Ich komme gleich!« »Wasch dir mal nicht der Haut drunter, Emma«, ruft Hedwig. »Machen wir nicht«, sagt Emma. »Sag mal, nimmst du nachher das braune Jackett mit?«, fragt Hedwig. »Ja«, meint Emma, »das nehm ich.« »Denn werd ich's man auch nehmen«, sagt Hedwig, denn Hedwig und Emma gehen immer als Schwestern. »Hast du denn schon den kleinen Barbier gesehen?«, fragt Emma gleichgültig und trocknet sich die Arme ab. »Ich nicht«, sagt Hedwig. »Ach, der Kleine, weißt du, der luft uns schon nach, da ich ja keine Bange.« Und damit klappt Emma ihr Kammerfenster zu. »Macht man, Menschenskind, ich wart denn unten«, ruft Hedwig noch. Und dann klappt auch ihr Fenster. Und der Hof liegt wieder ganz still, sonntäglich still. Man hört nicht sprechen, nicht lachen. In die weiße Zisterne glänzt das Licht des Himmels hinein. Oben aber auf dem Bett liegt Emil Kubinke der Länge lang und schnarcht. Dann aber treffen sich die lange Emma und die dicke Hedwig auf dem Hof, auf den Fliesenwegen, und sie zupfen noch einander an den braunen Faltenröcken herum, und sie rücken die braunen Strohglocken mit den Moosrosen zurecht, und sie ziehen die weißen Garnhandschuhe über die roten Finger, dass sie ein paar Hände bekommen wie Sergeanten. Die Sammetscher-Kettchen nehmen sie unter den Arm und ziehen los, mit glänzenden Gesichtern und leuchtenden Augen. Und während sie durch die Kellertreppe, durch den Nebeneingang klappern, singen sie schon »Schatz, mach Kasse, du bist zu schade fürs Geschäft« und wippen in den Hüften. Emil Kubinke aber liegt oben auf dem Bett und schnarcht. Ach, und wenn es das Schicksal gut mit Emil Kubinke gemeint hätte, so hätte es ihn jetzt schlafen lassen, bis in den Abend hinein, bis er ganz erstaunt in dem dunklen Raum hochgefahren wäre. Und dann wäre es ihm vielleicht zu spät gewesen, noch fortzugehen. Aber das Schicksal meint es eben nicht gut mit Emil Kubinke, und es schickt nachmittags gegen 6 eigens Herrn Tesch in die Dachkammer hinauf, um Emil Kubinke zu wecken. »Herr Kollege, stehen Sie auf!« ruft Herr Tesch. Emil Kubinke wirft die Beine vom Bett, sitzt da, stützt die Knie und starrt verständnislos Herrn Tesch an, der den Strohhut sehr unternehmungslustig auf dem Ohr hat. Und dann gähnt Emil Kubinke aus tiefstem Herzen. Die ganze Zeitrechnung ist ihm abhanden gekommen und er weiß kaum, wo er ist. »Na, ich denke, Sie wollten weggehen«, fragt Herr Tesch. »Ich?« sagt Emil Kubinke. Und ganz langsam dämmert es ihm, dass er doch für heute Nachmittag irgendetwas vorgehabt hat. »Ja«, meint Herr Tesch, »Sie haben's doch gesagt, Kollege.« Das ist nun nicht richtig. Emil Kubinke hat Herrn Tesch nicht ein Wort gesagt, sondern die dicke Hedwig hat ihm das gesteckt. Aber Herr Tesch liebt es, diplomatisch vorzugehen. »Ach ja«, sagt Emil Kubinke unschlüssig. »Da muss ich mich ja noch anziehen.« »Na, dann machen Sie man schon. Sie werden hier wiss erwartet«, meint Herr Tesch. Und eigentlich hat nun Emil Kubinke keine rechte Lust mehr. Aber er fürchtet die Spöttereien des Kollegen. Und er beginnt sich zu waschen, seinen Rock zu bürsten, bindet seinen besten Schlips um den ganz hohen neuen Kragen, glättet seine Haare, nimmt den Strohhut, während Herr Tesch auf seinem Schließkorb sitzt und sich eins pfeift. Niemand wird verstehen, welches Interesse Herr Tesch daran hat, dass Emil Kubinke seine Verabredung einhält. Aber vielleicht wird sich doch dieser und jener erinnern, dass Herr Tesch unter Innig 185 in der Morgenpost eine kleine Anzeige gemacht hatte, die einen bedeutsamen Widerhall in den Reihen der Interessentinnen gefunden hatte. Und da Herr Tesch eine von diesen Damen, es war die nicht unbemittelte Weise mit Kind, zu heute Nachmittag um 6:30 auf eine erneute persönliche Rücksprache zu sich gebeten hatte, so kann man es Herrn Tesch nicht verargen, wenn er darauf Wert legte, dass Emil Kubinke hierbei nicht anwesend war. Und vor allem, da Herr Tesch als Kavalier der Dame ja Diskretion zugesichert hatte. Und Emil Kubinke mustert sich im Spiegel und er ist ganz zufrieden. Und dann pendelt er die Korkenziehertreppe hinab, Herr Tesch aber bleibt pfeifend auf dem Schließkorb sitzen.